Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, So ist Versöhnung, das wurde beim Christiwill 1988, lang ist her, zum ersten Mal gesungen als Teil eines Pop-Oratoriums, so nannte man das damals, heute würde man Musical sagen, mit dem Titel Josef, eine Traumkarriere. Das ist das vorletzte Lied dieses Musicals. Danach kommt noch das Themalied Gott meint es gut. Und passt deshalb zu unserem Predigttext heute aus dem Schluss der Josefs Geschichte im Alten Testament. Wer die fortlaufende Bibellese liest, der ist ja seit circa 2 Wochen, was den Josef und seine Geschichte angeht, voll im Thema. Die Josefs Geschichte ist sehr lang, sie erstreckt sich über 14 Kapitel im ersten Mosebuch. Eine Geschichte voller Eifersucht, Überheblichkeit, Neid, Lüge, Betrug, niederträchtige Gemeinheit, vermischt mit schicksalhaften Irrungen und Wirrungen, persönlichem Unheil und Unglück und das Ganze eingebettet in Katastrophen von internationalem Ausmaß. Also ein Stoff, aus dem Filme und Romane sind. Und es ist kein Wunder, dass es etliche Verfilmungen dieser Geschichte gibt und ein 4-teiliges Romanwerk Thomas Mann geschrieben hat als sein Hauptwerk Josef und seine Brüder. Natürlich hat es nicht nur 1988 ein Musical gegeben von damals Jürgen Werth und Johannes Nietzsche, sondern Andrew Lloyd Webber hat ja sein erstes Musical auch geschrieben, Josef und der erstaunlich bunte Mantel. So müsste man das so wörtlich übersetzen, wurde ja auch mal in Essen aufgeführt. Eigentlich würde ich ja jetzt gerne mit euch die ganze Josef-Geschichte mal durchgehen und sie nacherzählen, aber das braucht Zeit, das braucht eigentlich viel zu viel Zeit. Ich empfehle sie aber mal nachzulesen, wenn man es ja nicht in den letzten Zeiten auch gemacht hat. Also 1. Mose 37 bis 50, obwohl eigentlich müsste man ja schon 29 anfangen mit seinem Vater Jakob und mit der Geburt von Josef. Ich lese heute nur das Ende aus 1. Mose 50, die Verse 15 bis 21. Als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater tot war, also Jakob war gestorben und begraben worden, da sagten sie, wenn sich Josef nur nicht feindselig gegen uns stellt und uns alles Böse vergilt, das wir ihm getan haben. Deshalb ließen sie Josef wissen, dein Vater hat uns, bevor er starb, aufgetragen, so sagt zu Josef, vergib doch deinen Brüdern ihre Untat und Sünde, denn Schlimmes haben sie dir angetan. Nun also vergib doch die Untat der Knechte des Gottes deines Vaters. Als man ihm, Josef, diese Worte überbrachte, musste er weinen. Seine Brüder gingen dann auch selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten, hier sind wir als deine Sklaven. Josef aber antwortete ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stelle? Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Nun also fürchtet euch nicht, ich will für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete er sie und redete ihnen freundlich zu. Liebe Schwestern und Brüder, der Spitzensatz, sozusagen das Fazit dieser sehr langen Geschichte von Josef und seinen Brüdern ist der Vers 20. Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte Gutes im Sinn. Einige haben vielleicht die Luther-Übersetzung im Ohr, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Das ist die Erkenntnis von Josef. Und damit nimmt er seinen Brüdern die durchaus berechtigte Angst vor Rache und Vergeltung. Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, aber Gott hatte Gutes im Sinn. Kurz gesagt, Gott macht es gut. Und dann folgt diese endgültige Versöhnung, für die Jürgen Werth in seinem Liedtext, den wir gerade gesungen haben, ich finde, wunderschöne Bilder gefunden hat. Gott macht es gut. Ob Josef das immer so gesehen hat? Im Brunnen zum Beispiel? Nachdem er den Zorn seiner Brüder gespürt hat, die es leid waren, dass er vom Vater bevorzugt wurde, die seine überheblichen Träume leid waren und sein buntes Gewand auch. Und als Josef da mit Todesangst in der Zisterne lag, oder vielleicht auch saß, da hat er sicherlich nicht gedacht, Gott macht es gut. Und auf dem langen Weg durch die Wüste nach Ägypten, gefesselt, hinter Kamelen herstolpernd, kann ich mir nicht vorstellen, dass Josef gedacht hat, Gott macht es gut. Auch nicht auf dem Sklavenmarkt in Ägypten, wie ein Stück Vieh wurde er dort zum Verkauf angeboten, hat er da gedacht, Gott macht es gut, von wegen. Nichts hatte er eigentlich mehr vom Leben zu erwarten. Dann ging es mal eine Weile bergauf und dann saß er wieder im Gefängnis, unschuldig, verurteilt dazu. Hat Josef da gedacht, Gott macht es gut? Nein, ich bin mir sicher, Josef erging es, wie es uns ergeht, wenn wir schlimme Erfahrungen machen, wenn uns Böses widerfährt, wenn wir zu Opfern geworden sind, wenn unsere Wünsche und Hoffnungen zerplatzt sind, wenn wir unsere Lebensziele nicht erreichen, weil uns andere daran hindern oder wir selbst versagen. Ja, wir machen in unserem Leben bittere Erfahrungen. Widrige Umstände, in der Prüfung durchgefallen, Absage bei Bewerbungen, Kündigungen, zerbrochene Beziehungen, Krankheiten und andere Ereignisse, die unser Leben beeinträchtigen. Und uns kommen dann dieselben Fragen, wie sie Josef gekommen sind. Warum ich? Wieso werde ich so enttäuscht? Wo ist denn Gott? Was soll das alles? Ich verstehe das nicht. Und der Gedanke, Gott wird schon alles zum Guten wenden, Gott macht es gut, der ist dann meilenweit weg. Erst im Rückblick, wie bei Josef, wird es auch bei uns so sein, dass wir erkennen, Gott macht es gut. Das kann man nicht sehen, wenn man mittendrin steckt. Vielleicht kennen einige das Sprichwort, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Vielleicht manches auch erst in der Ewigkeit. Dass Josef sagen kann, ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, aber Gott hatte Gutes im Sinn, kurz, Gott macht es gut, das kann er nur im Rückblick sagen. Ich sehe allerdings zwei Gefahren, wenn man diese im Rückblick gewonnene Erkenntnis, Gott macht es gut, zu schnell im Mund führt und meint, mit diesem Satz die Gegenwart erklären zu können. Die eine Gefahr ist, zu denken, hinter allem, was geschieht, hinter allen Ereignissen, den Guten und den Schlechten im Leben, stehe ein vorherbestimmter Plan. Es ist ja sowieso alles vorherbestimmt. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Außerhalb, aber auch innerhalb von Gemeinde. Und man redet dann von Schicksal oder Vorsehung, theologisch von Prädestination. Aus der Bibel, auch aus der Josef-Geschichte, lässt sich das nicht ableiten. Es gibt auch Christen, die glauben, dass Gott schon alles im Vorher bestimmt hat und nichts geschieht, was nicht nach seinem Plan ist. Liebe Schwestern und Brüder, solch ein Denken degradiert den souveränen und allmächtigen Gott zu einem Sklaven seines eigenen Plans und degradiert uns Menschen zu bloßen Marionetten. Wie absurd solch ein Denken ist, zeigt folgende Anekdote, die ich gelesen habe. Bei einer Kirchenkonferenz gingen zwei Theologen nebeneinander einen Treppenabgang hinunter. Vielleicht ging es zum Essen, ich weiß es nicht. Einer gehörte zu denen, die glauben eben, dass alles von Gott vorherbestimmt ist. Und der andere glaubt an den freien Willen des Menschen. Der Theologe, wahrscheinlich einer aus einer kalvinistischen Kirche, der an die Prädestination glaubte, stolperte an der Treppe und stürzte. Er rollte die Treppe hinunter und kam erst auf dem nächsten Treppenabsatz wieder zum Stillstand. Sein Kollege eilte hinter ihm her und fragte, ob er denn verletzt wäre. Und er sagte, nein, ich bin zwar erschüttert, aber offenbar habe ich mich nicht verletzt. Daraufhin sagte der andere mit einem leicht ironischen Humor, aber sicherlich bist du jetzt froh, dass du dieses Unglück hinter dich gebracht hast. Also wenn man unachtsam ist und über seine eigenen Füße stolpert, weil man im Gespräch vertieft ist, dann finde ich es eine Unverschämtheit, das Gott in die Schuhe zu schieben und zu sagen, alles ist sowieso vorherbestimmt. Ein anderes Beispiel. Ein Autofahrer auf der Autobahn hat in der einen Hand eine Zigarette und in der anderen das Handy. Wenn dieser Mann einen Unfall verursacht, dann ist es sicherlich nicht Gott, der dafür verantwortlich ist. Nein, es stimmt nicht, dass alles schon vorherbestimmt ist und wir sowieso nichts ändern können. Schon ganz am Anfang der Bibel, in der Paradiesgeschichte, da ist es ja kein zwanghaftes Schicksal, dass Eva und Adam eine Frucht von dem Baum essen müssten, vor dem Gott sie ja gewarnt hatte. Warum sollte er sie denn warnen, wenn es sowieso passieren würde? Nein, Adam und Eva konnten sich frei entscheiden, auf Gott zu hören oder ihrem eigenen Gutdünken nachzuhandeln. Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Okay, er geht damit das Risiko ein, dass wir uns gegen ihn und für das Böse entscheiden. Aber Gott will unsere freie Liebe und nicht erzwungen. Und christlicher Glaube ist kein Schicksalsglaube. Das ist eher im Islam der Fall und anderen Religionen. Christlicher Glaube ist kein Schicksalsglaube, auch wenn vielen Generationen das so eingetrichtert wurde. Vermutlich, damit sie sich nicht gegen bestehende Verhältnisse auflehnen. Die zweite Gefahr, der zweite Irrglaube ist, dass man meint, auch das Böse, das einem widerfährt, käme von Gott. Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, aber Gott hatte Gutes im Sinn. Das ist wie die Kurzfassung, Gott macht es gut, eine tolle und tröstliche Botschaft. Weil es nämlich bedeutet, das Böse kann Gottes Pläne letztlich nicht aufhalten. Er macht die Planungen und Taten der Menschen, ohne sie zu hemmen oder zu entschuldigen, seinen Zielen dienstbar. Gott kann auch das Böse zum Guten lenken. Oder mit einem Buchtitel zu sagen, Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, aber Gott hatte Gutes im Sinn. Das heißt, Gott macht sich das Böse dienstbar. Das heißt aber nicht, Gott benutzt das Böse. Oder schickt es vielleicht sogar, um dann aus Bösem Gutes zu machen. Das heißt, die Krankheit, die uns oder unsere Lieben trifft, der Unfall, das Unglück, das ist nicht Gottes Wille oder von ihm verursacht. Das ist ein falsches Verständnis von Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt eben nicht, auch das Böse, das Negative in unserem Leben kommt von Gott. Und wenn wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden, dann beten wir nicht darum, dass irgendein verborgener Plan abläuft, sondern dann beten wir darum, dass Gottes Wille, Frieden, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, auch auf dieser Welt, nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden Raum gewinnt, durch uns. Das bedeutet, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Dein Reich verwirkliche sich im Himmel und auf Erden, heißt das. Und nicht, wie vielleicht manche denken, des Herrn Wille geschehe, ich kann da sowieso nichts gegen machen. Das heißt es nicht. Gott ist und bleibt ein Feind des Bösen. Das himmelschreiende Böse, das wir in unserer Welt erleben, bei Naturkatastrophen oder bei persönlichen sogenannten Schicksalsschlägen, entspricht nicht Gottes Willen. Gott will das Böse nicht. Aber er lässt es zu, weil er uns Menschen ja auch zulässt und uns nicht zu Marionetten herabwürdigt. Es wäre übrigens eine Relativierung des Bösen, eine Verniedlichung, wenn wir denken würden, dass das Böse doch immer in irgendeiner Form dem Guten dienstbar werden müsse. Ja, dass eventuell sogar das Böse geheimnisvoll schöpferisch das Gute bewirkt. Ebenso verhängnisvoll wird das Böse verniedlicht und nicht in seiner Bösartigkeit ernst genommen, wenn man sagt, wer weiß, wozu das gut ist. Aus Bösem wird nicht zwangsläufig immer wieder etwas Gutes. Aber es kann geschehen, dass Gott in unserem persönlichen Leben oder auch in unserem Gemeindeleben oder darüber hinaus, es kann geschehen, dass Gott etwas, das ohne ihn und gegen ihn ausgedacht, eingefädelt und zustande gekommen ist, umplant und in Gutes verwandelt. So wie bei Josef. Mir hat ein Bild geholfen zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott auch auf krummen Linien gerade schreiben kann. Mit unserem Leben verhält es sich wie mit einem Künstler, der ein wundervolles Bild malt. Doch neben ihm steht einer, vielleicht auch mehrere, der dieses Kunstwerk zerstören will. Und dieser eine oder mehrere spritzt dauernd Farbe auf das Bild und verunstaltet damit das Gemalte. Doch der Künstler in großer Ruhe und Souveränität benutzt all die Spritzer und arbeitet sie in sein Kunstwerk mit ein, sodass am Schluss etwas Einmaliges und etwas ganz Schönes dasteht. Unser Problem ist, dass wir nicht sehen, dass wir das nicht sehen, sondern nur das, was uns im Moment widerfährt. Dieses Sprichwort, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, geht zurück auf ein Zitat des dänischen Theologen und Philosophen Søren Kierkegaard. Bei ihm hat das aber eine bestimmte Nuancierung. Er sagt nämlich, es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, dass das Leben rückwärts verstanden werden muss. Aber darüber vergisst man den anderen Satz, dass vorwärts gelebt werden muss. Und damit weist Kierkegaard auf unser Problem hin. Wir können nur vorwärts leben und verstehen deshalb manches nicht. Können wir auch nicht. Und wie kann man nun vorwärts leben, getrost leben? Erfahrungen wie Josef und noch andere böse, schlimme Erfahrungen machen und dabei nicht verzweifeln? Ich komme da immer wieder auf Sätze von Dietrich Bonhoeffer zurück, die ich sicherlich schon hier nicht nur einmal zitiert habe. Wie eine Auslegung zur Josef-Geschichte bzw. unserem Predigttext liest sich Bonhoeffers Glaubensbekenntnis aus dem Jahr 1943. Da schreibt Bonhoeffer: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glaube müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum, also Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Dieses Wissen hat Dietrich Bonhoeffer Kraft gegeben, auch die Zeit im Gestapo-Gefängnis durchzustehen und sogar noch dieses wunderbare Gedicht zu verfassen: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott macht es gut. Das ist die Botschaft der Josef-Geschichte. Am Anfang und mittendrin hat Josef das noch so nicht gesehen. Wenn ihm da seine Brüder begegnet wären und er hätte die Möglichkeit gehabt, über ihr Schicksal zu entscheiden, ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre. Aber nach einem langen Weg durch Tiefen und Höhen hat Josef erkannt, dass es immer wieder nur Gottes Barmherzigkeit, Gottes Treue gewesen ist, die ihn, Josef, durchgebracht und ihn nicht hat fallen lassen. Und weil Josef am eigenen Leib erfahren hat, dass Gott Gutes im Sinn hat, dass Gott es gut macht, kann er es auch gut machen für seine Brüder. Er ist nicht auf Rache angewiesen. Weil Josef Gottes Treue und Barmherzigkeit erfahren hat, kann er seine Arme weit öffnen für seine Brüder und das großartige Wunder der Versöhnung geschieht. Zum Schluss, mich hat sehr bewegt, was ich am späten Freitagabend im Internet erst gelesen und dann auch gesehen habe. Freitag gab es in Charleston in South Carolina eine Gedenkfeier für die 9 Opfer des Massakers vom 17. Juni, wo ein weißer Amerikaner in eine afroamerikanische Gemeinde gegangen ist und ein Bibelkreis, der sich dort versammelt hatte mit dem Pastor 9 Leute erschossen hat. Er hatte gehofft, dadurch den Rassenkonflikt in den USA wieder zu fördern, ja, Gewalt und Gegengewalt und so. Und er hat nicht damit gerechnet, dass die Gemeinde, dass die Angehörigen von Vergebung gesprochen haben. Und diese Trauerfeier war geprägt von dem Bewusstsein und dem Willen, sich nicht dem Bösen auszuliefern, sondern dem Bösen mit Glauben zu begegnen. Barack Obama, der amerikanische Präsident, hat auf dieser Feier gesprochen. Kommentatoren sagen, das war seine vielleicht beste Rede. Andere sagen, das war eigentlich mehr eine gute Predigt. Ich habe Teile davon mir angehört. Er hat ganz viel von der Gnade Gottes gesprochen. Er kannte den Pastor, weil der auch Senator war. Und er hat davon gesprochen, dass er von der Barmherzigkeit und Gnade wusste und redet dann in seiner Rede von dem Reservoir der Güte. Und sagt, wenn wir dieses Reservoir der Güte finden, der Barmherzigkeit und Gnade, dann kann viel geschehen. Wenn wir dieses Reservoir der Güte anzapfen, dann kann sich vieles ändern. Er hat von der wunderbaren Gnade gesprochen und dann geschah Folgendes.
Amazing grace. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Wer weiß, dass er selbst angewiesen ist auf die Gnade Gottes und von seiner Barmherzigkeit lebt, der kann dann diese Barmherzigkeit und Gnade auch weitergeben und kann den Kreislauf des Bösen unterbrechen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.